Also ich will euch erst einmal ganz liebe Grüße aus Itzehoe weitersagen, von den Geschwistern da oben. Die, freuen sich nicht, wenn ich weggehe hier runter, aber sie freuen sich, wenn sie Grüße mitgeben können und wenn sie wissen, wir sind als Gemeinden miteinander verbunden. Ich freue mich auch immer wieder, wenn Leute mal von euch oben sind, im Norden Urlaub machen und dann bei uns vorbeischneiden. Das ist was Tolles. Also ich bemühe mich ja schon auch hier Hochdeutsch zu reden, aber kaum kommen da irgendwelche Schwaben an, zumindest sagen es dann die Norddeutschen. Stefan, das hört mal gleich, wenn du wieder im Süden warst. Gell? Und ich genieße das, ich sage, jawohl, also das trägt man ja auch ein bisschen, darf man das sagen, mit Stolz, dass man Schwabe ist. So, aber jetzt sind wir ganz Norddeutsch und wir werden nachher auch noch ein bisschen merken, hat Gott eigentlich das so geplant? Was wäre, und da sind wir schon beim Thema heute, was wäre eigentlich, wenn Gott tatsächlich allmächtig wäre? Was wäre dann alles anders? Was würde ich dann anders sehen? Würde ich mich auch anders verhalten? Kann man da noch buddeln? In diese Fragen wollen wir einsteigen. Und ich sage mal, es ist ein dickes Brett, das es zu bohren gilt. Der souveräne Gott. Hier mache ich jetzt eine Predigt dazu. Bei uns in Itzehoe habe ich das ein bisschen als Serie gemacht. Ich denke, man kann es wirklich von verschiedenen Seiten anschauen. Aber wir wollen mal hier reingucken. Und vielleicht, wenn du denkst, tatsächlich, Gott hält alles, dann kann man so die Hände in den Kopf stützen oder den Kopf in die Hände, wie dieser Mann auf dem Bild, sagen, kann das wirklich sein? Jede Naturgewalt in der Hand des allmächtigen Schöpfers, kein Unglück, das ohne ihn passiert. Jede Krankheit, die kommt, jede Not aus seiner Hand. Und wenn du denkst, da wird man doch verrückt da dran, dann bist du nicht der Erste. Und da geht es mir auch so, das ist eine Größe und ein Thema, wer will das fassen? Und ich möchte versuchen, uns heute Morgen hier mit reinzunehmen ins Wort Gottes. Das ist der einzige Anker, den wir werfen können, indem wir in dieser großen Wahrheit Halt finden. Und ich will uns ein Bild zeichnen, ganz am Anfang, von London. Wir sind im Jahr, jetzt gucke ich mal, wo sind wir denn? Könnt ihr das Bild einfach mal machen? Das mit dem Feuer? Ah, da kommt es, ja genau, guck mal. Das ist eine gute Zusammenarbeit. Wir sind im Jahr 1666, 2. September. London geht schlafen am Abend und ein Bäcker hat sein Feuer im Ofen nicht gut genug gelöscht. Während der Nacht springt Glut auf das vorne lagernde Holz wieder nach draußen. Das Ganze entzündet sich und nachts wacht die Familie auf von dem Rauch. Der Bäcker und seine Familie, die schaffen es noch, weil die Häuser so eng gebaut sind, ins Nachbarhaus zu klettern. Aber die Magd wird das erste Opfer der Flammen. Das Feuer breitet sich recht schnell aus. Der Sommer war richtig trocken. Der Wind ist stark in der Zeit. Und die Flammen beginnen auf die Nachbarhäuser überzugreifen. Die Menschen wachen auf. Und wie damals üblich, der Bürgermeister wird geweckt, denn er muss entscheiden, wenn man anfangen sollte, Häuser einzureißen, um eine Feuerschneise zu bauen, um es einzudämmen. Der Bürgermeister guckt sich das Ganze irgendwie so an aus seinem Haus und sieht da hinten, ach, da raucht es ein bisschen. Und tatsächlich sprichwörtlich überliefert von ihm, sagt er, das Feuer kann eine Frau auspinkeln, da machen wir gar nichts. Er weiß, die Häuser in dieser Gegend gehören vielen aus seinem Stadtrat. Und wenn er sie einreißen lässt, dann hätte er die nachher im Nacken. Warum hast du unsere Häuser kaputt gemacht? Und so hält er den Deckel drauf. Die Flammen greifen aber immer weiter um sich. Und nicht weit, Richtung Themse, da kommen sie an Lagerhallen. Da sind Kerzen, Petroleum und all solche Dinge gelagert. Und auf einmal gibt es einen richtigen Feuersturm. Die Stadt brennt so stark, dass als nachher dann der König Soldaten schickt, die dann wirklich anfangen, Häuser einzureißen, nach einem Tag, wo sie gegen die Flammen gekämpft haben, dass die Hitze so groß ist und der Wind so stark, dass selbst über die Feuerschneisen springt das Feuer über. 3 Tage lang brennt die ganze Stadt. 80% sind nachher vernichtet. 87 Kirchen liegen in Schutt und Asche. 3 Stadttore sind verbrannt. 50 Pferdeställe, 400 Straßenzüge, 13.200 Häuser Asche. Und 100.000 Menschen obdachlos. Die ganze Stadt ist ausradiert. Die Menschen müssen in Zelten außerhalb irgendwo unterkommen. Und der Winter kommt. Keine Gebäude, kein Platz, wo man hin könnte. Wer war schuld? Das ist die Frage, die stellt man sich. Und die hat auch die Stadt sich gestellt. Wer war jetzt schuld? Und sie haben einen katholischen Uhrmacher gefunden. Die Stadt war evangelisch. Da kam der Kerle genau recht. Und ihn hat man unter Folter dazu gezwungen, ein Geständnis abzulegen. Und er wurde kurz darauf dann auch hingerichtet, zum Tode verurteilt. Und danach erst wurde bekannt, dass er erst 2 Tage nach dem großen Brand nach London kam. Nun, der konnte es also doch nicht gewesen sein. Was hat man dann gesagt? Ja, es war die Hand Gottes. Ist es so? Der allmächtige Gott, der eine Stadt abbrennt, kann man das so sagen? Schaut, das ist das kleine Bild. Das kleine Bild. London brennt ab, 80%. 13.000 Häuser, 100.000 Menschen obdachlos. Jetzt will ich euch das Große zeigen. Vor einem Jahr, 1665, kam die Pest nach London. Ist durch die Stadt gezogen und hat in diesem einen Jahr 70.000 Menschen dahingerafft. Durch den Brand, man weiß es nicht genau, zwischen 6 oder 10 Personen sind durch das Feuer gestorben. Das ist festgehalten, ist dokumentiert. Aber alle Ratten und alle Flöhe waren tot. Der Brand hat die Pestwelle beendet. Die Menschen wohnten in Zelten, aber keiner wurde mehr krank. Das ist das große Bild, wo wir schauen und merken, dieses eine Unglück und das Elend, das da war. War das echt? Ganz echt. Sind Leute gestorben? Ja. Und doch, aus einer anderen Perspektive sehen wir, dass dieser Brand letztlich ein gnädiges Eingreifen Gottes war, das vielen tausenden Menschen das Leben gerettet hat. Denn sonst wäre es mit der Pest noch weitergegangen. Wie denkst du jetzt über den Brand von London? Aber der interessiert dich nicht mehr. Ich weiß, das ist Geschichte. Du hast deine eigenen Dinge im Leben, die vielleicht gerade brennen. Vielleicht Notsituationen, die aktuell sind. Vielleicht Dinge in der Geschichte, wo du sagst, war das nicht doch ein Moment, wo Gott einen Fehler gemacht hat? Hatte da einen Moment nicht aufgepasst, dass das passiert ist? Das hätte niemals passieren dürfen. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn wir gesund sind, genug Geld haben, dann fällt es uns leicht, an die Souveränität Gottes zu glauben, nicht wahr? Natürlich. Gott hat alles im Griff. Schaut mich an. Das hat er gut hingekriegt. Aber wenn es an Leid oder Tod geht und Schwierigkeiten, ist er dann immer noch der Gleiche, der alle Dinge hält? Wenn wir diese Frage anschauen, ich will euch einen Bibelvers mitnehmen, denn wir können es nicht in unserem Verstand fassen, die Größe Gottes. Und hier einfach ein Gebet, das wir an den Anfang stellen dürfen, vielleicht auch müssen. Und ich lese die Geschichte vor von dem Propheten Elisa, wo er seinem Knecht oder was er für seinen Knecht betet, dass Gott ihm die Augen öffnet. Sie sind belagert. Der Prophet Elisa, er sagt immer die Angriffe der Feinde Israels voraus und dadurch sind sie siegreich. Und dann kommen die Feinde und sagen, okay, wir müssen erst den Propheten Elisa töten und dann können wir siegen. Also wird die ganze Stadt belagert mit einem Kriegsheer, das für ganz Israel gedacht ist. Das sammelt sich um eine einzelne Stadt, eine kleine, wo der Prophet drin ist und sagen so, jetzt machen wir dem erstmal den Gar aus und dann kann der Siegeszug losgehen. Und was ist hier? Als der Diener des Gottesmannes früh am Morgen aufstand, da sah er die Stadt plötzlich von einem Heer von Pferden und Streitwagen umringt. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt machen? Rief er. Doch dieser sagte, hab keine Angst, denn auf unserer Seite stehen viel mehr als bei ihnen. Und dann betete Elisa. Und was betet er? Herr, nimm die Probleme weg. Jahwe, öffne ihm doch die Augen. Und da öffnete Jahwe die Augen des Dieners und er sah auf einmal, dass der ganze Berg rings um Elisa von Pferden und Streitwagen aus Feuer wimmelte. Schaut, und weil das was ist, was wir nicht sehen können, die Größe Gottes, ich möchte jetzt auch für uns einmal kurz beten noch. Jesus, wir wollen uns jetzt auch beugen vor dir und einfach dieses Gebet auch zu unserem machen. Öffne du uns jetzt auch in diesem Sonntag durch dein Wort die Augen, dass wir dich sehen, wie du bist. In deiner Größe, in deiner Macht, in deiner Liebe, in deinem Erbarmen. Amen. Ich weiß nicht, was bei dir brennt und schwer ist. Wo es drückt oder wo vielleicht Leid auf unabsehbare Zeit nicht verschwinden wird. Vielleicht durch Krankheit. Du weißt, das ist jetzt in meinem Leben und ich werde das so schnell nicht los. Wie können wir damit umgehen? Schau, ich will jetzt hier nicht die Theodizee-Frage stellen. Warum lässt Gott Leid zu? Ich will es in eine andere Richtung lenken. Wer ist dieser Gott, der auch mit Leid und mit Schwierigkeiten zu seinen guten Zielen kommt in deinem und in meinem Leben? Wer ist er? Und wie müssen wir ihn sehen? Wie wollen wir auf ihn schauen? Das Erste, Gott lenkt alles. Das kann man so sagen. Das kann man glauben oder nicht. Vielleicht fühlt es sich manchmal so an. Aber wie gesagt, wir wollen ins Wort Gottes schauen und da unseren Anker werfen. Und dazu lesen wir einfach zwei Verse hier am Anfang. Jesaja 46, Vers 10. Von Anfang an habe ich den Ausgang gezeigt, lange im Voraus, die ferne Zukunft vorhergesagt. Ah, okay, Gott sagt es nur vorher. Gott sieht es, aber er tut es ja nicht selber, oder? Lass uns weiterlesen. Meine Pläne verwirkliche ich und was ich mir vornehme, das tue ich auch. Nein, Gott ist es auch, der es tut. Er weiß nicht nur, er ist der starke Arm, er handelt. Aber Gott macht nur das Gute, nicht wahr? Das Schlechte nicht. Jesaja 45, Vers 7. Ich bin es, der Licht und Dunkelheit macht, der Frieden gibt und Unheil schafft. Ich, Jahwe, bin es, der das alles tut. Fällt es dir schwer, das zu 100% zu glauben und anzunehmen? Also mir schon. Und im gewissen Sinn klingt es wie ein Error im Kopf. Wie kann das sein? Wie kann ich an diesen Gott glauben? Glaube ich an so einen Gott, der auch die schlimmen Dinge tut? Der solche Schwierigkeiten gibt und lenkt? Ein Beispiel von Billy Graham. Vielleicht haben manche von euch seine Biografie gesehen. Gibt es ein Video von ihm, das man sich anschauen kann. Ermutigend und wirklich schön. Und er erzählt von einem Freund, der mit ihm evangelisiert hat. Beide waren Feuer und Flamme für Jesus. Haben viele Menschen zu Jesus geführt. Und als dann aber der Zweite Weltkrieg kam und in den amerikanischen Kinos die Filme und Bilder liefen aus den Schützengräben, von den Leichenbergen, die da waren, da hat sein Freund mit dem Glauben gebrochen. Und er hat gesagt, ich kann das nicht glauben, dass dieses sichtbare Elend zugelassen wird, vielleicht sogar noch getan wird von dem Gott, an den ich glaube. An den will ich nicht mehr glauben. Und er hat den Glauben hingeschmissen, ist in die Philosophie gegangen und für ihn war der lebendige Gott der Bibel Geschichte. Im Film kommt es dann, dass auf seinem Sterbebett, dass er da sich wieder ausstreckt nach dem ewigen, allmächtigen und lebendigen Gott. Aber so kann es uns gehen, dass wir in diese Frage kommen und uns fragen, kann das wirklich sein? Und deshalb, wenn wir in den Momenten stehen, wo es wirklich schwer wird, da ist es wichtig, dass wir unsere Logik Gott unterordnen und nicht Gott unserer Logik unterordnen. Sagen, Gott, ich verstehe es nicht, also kann das nicht gut und kann das nicht richtig sein. Es ist so, der Satan, der Böse, er ist auch am Werk. Aber kann er irgendetwas tun gegen Gott? Kann er irgendwo Gott austricksen und auf einen Moment warten, wo Gott gerade nicht hinschaut und dann schlägt er zu? Auf keinen Fall. Luther hat es so schön gesagt, er sagte, auch der Satan ist nur ein Affe Gottes. Er kann nichts tun, was Gott ihm nicht zulässt. Denkt an das Buch Hiob, da wird es gut erklärt, auch der Teufel muss Gott fragen, was er darf und was nicht. Und wir wollen jetzt drei Punkte anschauen, wo wir sehen, das kleine Bild, das leidvoll aussieht, aber dass Gott einen größeren Plan hat und diesen Gedanken mitnehmen. Du für dich, ich für mich immer wieder, dass wir uns das bewusst machen. Wir wollen Gottes Größe sehen, weiter als nur die nächsten Umstände. Und das Erste, da gehen wir ganz an den Anfang, in den Garten Eden. Da wissen wir natürlich, manches ist gut gelaufen, manches aber auch schlecht. Und wir lesen im 1. Mose miteinander, Kapitel 3. Deshalb schickte Jahwe Gott ihn aus dem Garten Eden hinaus, also Adam. Er sollte den Ackerboden bearbeiten, von dem er genommen war. Und so vertrieb er den Menschen. Östlich von dem Garten Eden stellte er Cherubim auf, dazu eine flammende, umherwirbelnde Klinge, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Adam und Eva fliegen aus dem Paradies. Und nicht nur, dass Gott sie rausschmeißt, los zu dem Acker, wo Distel und Dorn wachsen. Das ist ja voll mein Bereich als Gärtner, ne? Unkraut jäten. Oh, bis heute bleibt das. Gott schmeißt sie raus aus dem Garten und verriegelt die Tür. Für euch gibt es keinen Weg zurück ins Paradies. Das kleine Bild, das sieht trostlos aus. Und doch, diesen Riegel, den Gott vor das Paradies setzt, ist Gnade Gottes. Hast du es bei dir vielleicht auch? Verlust in deinem Leben? Oder denkst, ich fühle mich, als hätte Gott mich vom Segen abgeschnitten. Das war so schön da und auf einmal alles kaputt. Das kann doch nicht gut sein. Das kann doch nicht von einem guten Gott kommen. Warum ist das ein Akt der Gnade, dass Gott Adam und Eva aus dem Paradies schmeißt und jede Möglichkeit zurückzukommen unterbindet durch dieses flammende Schwert? Der nächste Vers, oder im Vers 22 erklärt er das eigentlich, und da sagt er, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Er erkennt Gut und Böse. Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch von dem Baum des Lebens essen, um ewig zu leben. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert wäre, Adam und Eva sind durch die Sünde von Gott getrennt worden, was das Geistliche angeht. Geistlich waren sie tot. Und ihr Körper war dem Verfall preisgegeben. Krankheit und Tod sollte jetzt eintreten. Hätten sie noch einmal von dem Baum des Lebens gegessen, dann hätten sie ewig gelebt. Das wären Zombies gewesen, geistlich tot, aber unfähig zu sterben. Und Gott sagt, ich trenne euch davon, ich muss euch von dem Baum des Lebens ausschließen, damit es den leiblichen Tod gibt. Denn nur durch den Tod konnte es nachher Erlösung geben. Gott zeigt seine Gnade, indem er hier einen Strich zieht und sagt, ihr könnt nicht zurück. Warum nicht? Ich brauche den Tod, um euch ewiges Leben zu schenken. Gott zeigt seine Gnade manchmal dadurch, dass er uns eine Türe und einen Weg versperrt. So tut es im Garten Eden. Ein zweites, das wir uns anschauen wollen, wie macht er das beim Kreuz? Auch hier wollen wir das große und das kleine Bild sehen. Und vielleicht ist dir das im Gespräch, in der Diskussion mit Kollegen, Nachbarn, Freunden schon begegnet. Das kleine Bild. Ein Gott, der seinen Sohn auf die Erde schickt, damit die Menschen ihn zu Tode quälen. Und das soll ein Gott der Liebe sein. Also du kannst ja an den glauben, aber ich mache das nicht. Das ist mir zu brutal. Was ist das für einer, der einem Sohn, der seinem Sohn sowas antut? Das kann nicht Liebe sein. Das ist das kleine Bild. Die Qual ist echt. Der Tod am Kreuz, alles echt. Nichts vorgeschoben, sondern wirkliche, schwere Qual, die für uns unvorstellbar ist. Und doch lesen wir wieder im Wort Gottes, ein bekannter Vers, vielleicht kennt ihr ihn auch alle auswendig. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einen und einzigartigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat das Paradies verschlossen, um uns den Himmel zu öffnen. Und dieser Weg, der geht durch Leid und durch Schwierigkeiten. Er hat Adam und Eva wegen ihrer Sünde verstoßen aus dem Paradies, um durch Christus am Kreuz jede Sünde, auch hier im Saal, was versammelt ist, auf der ganzen Welt, jede Sünde zu bezahlen, zu erlösen, zu vergeben. Und der Schrecken von dem kleinen Bild, der bleibt. Aber wenn wir das Große sehen, dann erkennen wir dahinter die Gnade Gottes. Gott ist mit seinen Plänen nicht am Ende, auch da, wo Not und Leid da ist. Und dass Jesus am Kreuz ausgestreckt stirbt, beschämt vor allen, da halten ihn ja nicht die Nägel. Mit einem Wort hätten sie sich in Staub aufgelöst. Was ihn hält, das ist tatsächlich Liebe. Liebe zu dir, Liebe zu mir, wo er sagt, ich bleibe hier. Ich halte das aus für die, die an mich glauben. Ihnen will ich diesen Weg schenken. Ihnen möchte ich Vergebung zusprechen, dass sie Kinder Gottes werden können. Und sein vollkommenes, unschuldiges Leben, das er dort lässt am Kreuz, er lässt es los, freiwillig, und dadurch ist es frei. Und kann angenommen werden von jedem, der glaubt, dass er ein Sünder ist und Vergebung braucht. Wenn ich denke, ach, ich bin schon gut genug, habe ich kein Evangelium, habe ich keine gute Botschaft. Aber da, wo ich weiß, ich brauche Vergebung, da ist Jesus da und bietet es an. Sagt, du darfst zugreifen, du darfst es annehmen und gerettet werden, ein Kind Gottes. Und wir sehen am Kreuz selber, dass Gott alles in seiner Hand hält. Gott verliert nicht für einen Moment die Kontrolle. Es war kein Sieg Satans, es war ein Sieg Gottes, genauso wie es gelaufen ist. Und ich bin beim Lesen neulich morgens mit den Kindern, wir lesen gerade die Apostelgeschichte beim Frühstück, bin ich auf einen Vers gestoßen, den wollte ich hier noch mit einbauen. Und zwar sind da die ersten Christen, Apostelgeschichte 4, die beten miteinander und sprechen hier ein Gebet, nachdem Johannes und Petrus wieder freigelassen wurden. Und zwei Verse nur aus diesem Gebet, Kapitel 4, 27 und 28. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und mit dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen soll. Herodes, Pilatus, die Juden, die Römer, sie konnten nur das tun, was Gott schon vorher bestimmt hat. Nichts ist durch Zufall passiert. Pilatus, er hängt Jesus nicht zufällig zwischen zwei Verbrecher. Es musste so sein, damit die Prophezeiung erfüllt wird, dass er zwischen die Übeltäter gerechnet wird. Die kamen nach Gottes Plan genau richtig. Es war auch kein Zufall, dass man Jesus die Knie nicht gebrochen hat, damit er schneller stirbt, noch zum Sabbat hin. Die Soldaten hätten es ja trotzdem machen können. Nein, Gott hat es gelenkt. Sie konnten den Hammer nicht gegen die Knie schwingen. Gegen die Nägel, das ging. Denn das war Gottes Plan. Kein Hammerschlag, den Gott nicht zulässt, den Gott nicht führt. Unglaublich präzise lenkt Gott alles hier um das Kreuz, durch Not und durch Qual, zu dem größten Sieg, den es in unserem Universum gibt. Wir haben es gesungen in den Liedern am Anfang, dass das Lamm Gottes Opfer wird für dich und für mich, dass wir Erlösung haben. Und du kannst es glauben. Vielleicht glaubst du schon, dann freu dich ganz neu daran. Und wenn du es noch nicht glaubst, dann ist das hier eine Einladung, diesen Tag heute zu nutzen. Und jetzt hier mit jemandem im Gespräch nachher oder zu Hause im Gebet hinzugehen zu Christus und zu sagen, Jesus, sei mir Sünder gnädig. Du hast bezahlt, ich will das glauben. Nimm mein Leben und mach es neu. Wir sehen Gottes Sieg. Wir sehen es aber auch heute. Garten Eden und das Kreuz, Gott lenkt alles. Und wie ist das heute in unserem Leben, im Alltag? Einfach um es nahe zu bringen, zwei Geschichten, die mir begegnet sind, wo ich gedacht habe, unglaublich, was Gott tut und was er kann. Vielleicht kennen manche von euch Carsten Waldeck, Mitgründer von Shift. Die machen diese modularen Handys. Und wir waren im Sommer bei ihnen, also da in dem Dorf, haben da Urlaub gemacht. Und hat er erzählt, dass sie, ich weiß nicht, jetzt 2 Jahre her oder so, oder 3 vielleicht schon, dass sie dort in der Nähe einen großen See kaufen wollten. Das war eigentlich Industriegelände. Und da hingen aber mehrere Bauernhöfe dran und eine Wassermühle und alles Mögliche. Und sie versuchen oder haben das Ziel, mit dem, was sie als Firma erwirtschaften, Missionswerke zu unterstützen, einfach Reich Gottes zu bauen. Und da hatte Gott ihnen das aufs Herz gelegt. Sag ich, du, guck dieser See, wollt ihr das nicht kaufen, einfach um in der Gegend Gutes zu tun. Und dann haben sie mit den Bauern und allem eine Kreditgemeinschaft gegründet, dass sie das überhaupt mitbekommen haben, dass er verkauft wird. Also war ein Wunder am anderen. Der Plan war eigentlich, dass da ein Industriepark hinkommt. Und der ganze, würde ich naturbelassene See, ich habe ihn gesehen jetzt im Sommer, dass daraus ein Kühlteich wird für irgendwelche großen Anlagen. Und da hatten sie einen Plan fertig stehen mit der Bank, wie das Ganze finanziert werden soll. Und in der letzten Woche, eine Woche bevor das Ganze über die Bühne geht, kommt die Bank zu ihnen und sagt, sie kriegen den Kredit leider doch nicht. Von ganz oben wurde das geblockt. Ja, dann stehst du da. Eine riesige Gemeinschaft, 5 Bauernhöfe und ich weiß nicht, wer noch alles mit drin gesteckt ist, mehrere Kommunen, die alle mitgearbeitet haben und sie sind jetzt diejenigen, die den ganzen Deal platzen lassen, weil da oben einer bei der Bank gesagt hat, nein, geht doch nicht. Hat Gott einen Fehler gemacht? Glaubt ihr, dass diese Mitarbeiter Fragezeichen im Kopf hatten? Und sie haben sich, so wie sie es regelmäßig machen, einfach hingesetzt, haben gebetet, sagt Jesus, wir sind in deiner Hand. Was willst du tun? Und manchmal geht es schnell, manchmal dauert es lange. Bei ihnen ging es schnell. Am gleichen Tag oder was der nächste, ich weiß nicht genau, klingelt das Handy und Toyota meldet sich. Also warum will Toyota jetzt bei Handys da anrufen? Ne? Wir machen eine Reportage über nachhaltige Firmen in Deutschland. Ach so, sowas macht ihr auch, nicht nur Autos bauen und so. Ne? Und haben gefragt, ja, wir haben Ihre Firma gesehen, uns das angeschaut, wir würden gerne eine Reportage über Sie machen. Ja, okay, wann kann das losgehen? Morgen sind wir da. Was, morgen? Sagte tatsächlich, die kamen am nächsten Tag mit einem riesigen Lastwagen voller Equipment. Die haben Sachen aufgebaut, sagte, das hast du noch nicht gesehen. Und innerhalb von Stunden waren die ganzen Aufnahmen im Kasten. Also wirklich super professionell ist das Ganze gelaufen. Und husch waren die wieder weg, fast schon geisterhaft. Und er sagte, nach 2-3 Tagen war die ganze Doku schon hochgeladen und fertig im Internet verfügbar. Und er sagte, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Danach eine Woche und unser ganzes Lager für ein Jahr, das wir produziert hatten, war leer gekauft. Alles weg. Sagte, wir brauchten keinen Kredit mehr. Wir hatten den ganzen Betrag bar. Die Bank war ein Werkzeug Gottes, um zu zeigen, ich bin allmächtig. Ich kann hier streichen, ich kann hier geben. Es ist und bleibt in meiner Hand. Andreas Fett, vielleicht kennen ihn manche in Schoppen, hat erzählt, wie sie auch groß gebaut haben, vielleicht ähnlich wie hier, Rotmar, das große Haus. Und mittendrin im Schwung kommt auf einmal Brandschutzauflage. Ihr müsst dort draußen eine Feuertreppe anbringen. Vorher dürft ihr keinen Handschlag mehr rühren. Und er sagt, du meine Güte, ist alles bestellt, Material, Handwerker und die Leute sind da. Wir müssen das jetzt machen, auch bevor der Winter kommt. Na gut, dann ruft er an bei der nächsten Firma, die solche Dinger baut. Und die sagen, jo, also mindestens 8 Wochen. Was, 2 Monate Baustopp und nichts geht? Sagt er, Herr Jesus, was hast du dir dabei gedacht? Hier ist doch alles fertig. Sagt er, gut, wir legen es in Gottes Hände. Was sollen wir machen? Der Allmächtige ist auch Herr über diesen Bau. Nach einer Woche meldet sich die Spedition und sagt, ja, hallo, wir sind hier mit der Treppe. Wo können wir die abliefern? Sagt er, wie, was? Wieso ist die schon fertig? Sagte, ja, weiß ich ja nur auch nicht. Und dann haben sie aber nachgefragt. Die Treppe war da, eingebaut, der Bau ging weiter. Und da haben sie gesagt, jetzt müssen wir doch mal rausfinden, woran das liegt, dass die Treppe jetzt nach einer Woche auf einmal da ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Firma eigentlich eine große Produktion hatte für den Bundestag. Deswegen hatte das Priorität und da kam nichts anderes davor. Aber ein Hallenmitarbeiter, der hat irgendwie die beiden Blätter mit den Aufträgen vertauscht. Und da rutschte der Auftrag für die Gemeinde nach oben und die haben halt die zuerst produziert, ja, dann war die halt fertig und konnte ausgeliefert werden. So unscheinbar die Dinge manchmal sind, Gott kann und Gott lenkt. Manchmal auf schöne, auch humorvolle Art und Weise, aber das soll uns auch Sicherheit geben. Gerade wenn es schwer und zum Brechen gespannt ist, zu sagen, Gott, du bist doch der Gleiche. Du hast dich nicht verändert. Und wenn er tatsächlich allmächtig ist, was heißt das jetzt für dich und für mich? Was machen wir damit, wenn wir an so einen Gott glauben? Und das Erste ist, wir müssen uns ankoppeln an ihn. Sagen, ja, ich will dir vertrauen. Wie so eine Anhängerkupplung, es bringt nichts, wenn ich da daneben stehe, sondern er, wenn er eingeklinkt ist. Durch dieses Vertrauen sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich fühle es nicht, ich verstehe es nicht, aber auf der Grundlage von deinem Wort will ich hinstehen und sagen, ja, du lenkst alles, du lenkst mein Leben und du sollst es auch lenken. Ich will dir vertrauen. Deswegen ist dieses Gebet auch so wichtig. Nicht, Herr, zeig mir, wie die Dinge laufen, sondern Herr, hilf mir, dich zu erkennen, wie du bist. Öffne mir die Augen, dass ich dich sehe. dass ich dich erkenne. Und dann im Vertrauen ihm nachfolgen. Ein Pflege- oder ein Vater, der viele Pflegekinder hatte, immer wieder, der hat es mal erzählt, es gilt bestimmt nicht ganz allgemein, aber er meinte, wenn wir mit den Kindern auf dem Spielplatz waren, die Pflegekinder, die wir hatten, die sind nie vom Gerüst oben in meine Arme gesprungen. Meine eigenen Kinder sofort. Und so ist auch die Herausforderung, die Einladung da, Gott so gut zu kennen, ihm zu vertrauen, dass du sagen kannst, ja, Papa, ich springe. Ich weiß, deine allmächtigen Arme, die halten, die tragen mich. Und wenn du gerade in einer Notsituation bist, dann will ich dich einladen, das ganz bewusst zu machen. Und da, wo es alleine nicht geht, da such jemanden, mit dem du das gemeinsam tun kannst. Wir kommen gleich als letzten Punkt noch darauf, was ist eigentlich, wenn der Zweifel größer ist als der Glaube. Aber vorher noch ein zweiter Punkt. Was machst du damit, wenn Gott allmächtig ist? Wenn du das jetzt glaubst, ich habe es kurz gesagt, dann kannst du doch nicht mehr meckern, oder? Ist Gott auch Herr über die Ampeln? Wenn dir auf einmal rot wird, sagst du, ich hab's doch eilig. Das weiß Gott doch, oder? Der hätte doch die 2 Sekunden noch warten können, hätte es mir bei Gelb drüber gereicht. Schaut, mich selber, wie ich mich jetzt beschäftigt habe mit der Souveränität Gottes, ich fahre tatsächlich entspannter im Verkehr. Glaubt ihr das? Weil auch der vor mir fährt, den hat doch der Herr in der Hand. Und mich auch. Und da will ich ihm auch meine Gefühle in die Hand geben und sagen, okay, ich lenke mein Leben nicht selbst. Und es liegt nicht an mir, rechtzeitig alles hinzukriegen. Na, vielleicht schon, dass ich rechtzeitig aufstehe. Ne? Und trotzdem ist es manchmal so, ne? Da siehst du die Ampel an der Bahnschiene und weißt, okay, wenn die rot wird, dann hast du noch 3 Sekunden, um noch schnell drüber zu fahren. Muss man sich entscheiden, ne? Was mache ich jetzt? Also wer glaubt, dass Gott allmächtig ist, der kann eigentlich nicht mehr murren und meckern. Und noch was anderes, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er dafür aber was anderes tun, nämlich danken, und zwar für alles. Das sagt die Bibel so leicht, sage Dank alle Zeit und für alles in unserem Herrn Jesus Christus. Epheser 5, Vers 20. Oh, das kann man nicht, wenn man nicht an einen souveränen Gott glaubt. Unmöglich. Aber wenn ich das habe, dieses Bild von Gott, und weiß, ja, er hält alles, nur dann kann ich auch für alles danken. Und unser Herr, er hat es so schön formuliert selber, Jesus Christus, er sagt es, Markus Evangelium formuliert es einmal so, ja, Vater, so hat es dir gefallen. Und es gibt Situationen, da kann ich das leicht sagen. Und es gibt Situationen, da kriege ich das nicht über die Lippen. Und was ist in solchen Momenten, wo mein Zweifel größer ist als mein Glaube? Wie können wir damit umgehen? Jesus, er spricht mit seinen Jüngern und schaut, die waren nicht besser, die waren nicht anders. Er sagt, oh, ihr Kleingläubigen. Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht gezählt, wie oft er das im Neuen Testament zu ihnen sagt. Seid nicht ungläubig, seid gläubig. Und da kommen wir aber an Grenzen. Wer kann den Glauben machen? Morgens Luft in die Reifen. Das Auto hat es neulich angezeigt, zu wenig Luft. Na gut, dann fährst du hin und pumpst ein bisschen nach. Ja, aber das gibt's nicht für Glauben. So eine Tankstelle. Ich sag, ja, jetzt machen wir noch ein bisschen mehr Druck drauf. Was es gibt, das ist Markus Kapitel 9. Der Vater von diesem besessenen Jungen, der kommt. Und Jesus sagt, ja, dir geschehe nach deinem Glauben. Und was sagt der Herr? Hilf meinem Unglauben. Und diese Aussage, Herr, hilf meinem Unglauben, ist sie nicht Bekenntnis und Buße gleichzeitig? Wo beides dasteht, sagt, ja, ich kann es nicht. Aber ich will auch nicht so bleiben. Erbarm dich über mich. Ich brauche deine Hilfe, Jesus. Ich will mich neu ausrichten. Und das heißt nicht auf die Glaubenstube drücken. Wenn zu wenig da ist, wenn der Zweifel zu groß ist, dann bringt es nichts, noch mehr Druck auszuüben. Das wäre so, als würde jetzt hier einer nachher in den Graben fahren mit dem Auto und dann hängt er da und dann kommt der gute Bruder oder die gute Schwester voller Glauben dazu und sagt, du musst mehr Gas geben. Drück mal ordentlich aufs Gaspedal. Du musst nur glauben. Los, gib Gas. Ja, vielleicht macht das. Das macht nur Sauerei. Das macht nichts besser. Also Leute, spart euch diesen Tipp, wenn Leute irgendwo am Zweifeln sind. Und dann hilft es auch nicht, wenn einer im Graben steckt, zu sagen, und es ist wahr, Römer 8, Vers 28, alle Dinge müssen dir zum Besten dienen. Wie gut, dass du hier im Graben gelandet bist. Leute, das ist ein Vers für uns selber zum Glauben und zum Annehmen. Das ist keiner, den ich anderen an den Kopf werfe. Was glaubt ihr, wie viele Leute schon mit Glauben gebrochen haben und mit Gemeinden, weil sie von ihren Verwandten sowas zur Beerdigung mitgekriegt haben? Oder wenn jemand krank geworden ist, naja, weiß schon, es dient ja alles zum Besten, gell? Ja. Da kannst du einen aber wirklich den Glauben abdrehen mit solchen Aussagen. Was hilft denn wirklich, dass ich hingehe und einen anderen ankoppel und sage, gut, wenn du nicht kannst, ich möchte mit dir, ich möchte für dich glauben. Und dann ziehe ich dich langsam aus dem Graben raus, aber im direkten Kontakt. Und das geht auch nicht mit einem festen Ruck, so von wegen anbinden, zurückfahren und dann mit Schwung, da zerreiße ich den Karren. Das braucht Zeit und es braucht Nähe, es braucht Vertrauen. So kann ich jemandem helfen, wieder aus dem Graben herauszukommen. Nochmal zum Jesaja, den hatten wir schon ein paar Mal. Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht Jahwe, der Herr Israels, heiliger Gott. Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr befreit, im Stille sein und Vertrauen. Da liegt eure ganze Kraft. Doch ihr wolltet es ja nicht. Wie schmerzhaft. Es kann sein, dass wir sagen, gut, ich bleibe hier stecken. Ende. Das war's. Und Gott sagt, nein, es braucht Umkehr. Aber nicht Umkehr mit Vollgas, sondern in Stille. Neu ausrichten auf unseren Herrn. Umkehren, das heißt ja, ich schaue in eine andere Richtung. Ich will wieder neu auf Jesus schauen und staunen, was für einen Herrn habe ich da. Er trägt und er hält, er führt mich weiter. Und da will ich dich ermutigen, wenn du so gefühlt im Graben steckst, sagst Gott, wo bin ich hier gelandet? Und komme ich hier jemals wieder raus? Bete nicht als erstes, Herr, schenk mir Durchblick, dass ich das hier alles verstehe. Sondern bete viel lieber, Herr, öffne mir die Augen, dass ich dich sehe. Wer bist du, dass du mich hier hingebracht hast? Wer bist du, dass du gut bleibst, gnädig und barmherzig? Auch in meiner schweren und leidvollen Situation. Und dafür brauchen wir jemanden an unserer Seite. Wenn wir so festgefahren sind, im Leid stecken und du merkst, du trägst etwas, dann bleib damit nicht allein. Such dir einen Bruder, such dir eine Schwester, wo du das teilen kannst. Im Gebet die Dinge aussprechen. Jemanden, an den du dich ankoppeln kannst und der dir hilft. Um gemeinsam wieder rauszugehen. Und schaut, Gott hat die Dinge alle in seiner Hand. Auch bei uns oben in Itzehoe manches Leidvolle. Der Mann, der, bevor wir auch hochkamen, er war so der Schaffer, der Hausmeister, der hat alle Dinge in der Hand gehabt. An Weihnachten in der Badewanne ein Schlaganfall. Nichts mehr mit Arbeiten, Pflegefall. Ist das schiefgelaufen? Ein anderer Bruder mit Diabetes, die Ärzte geben ihm falsche Medikamente. Dadurch hat er jetzt eine Leberzirrhose, wäre eigentlich schon lange daran gestorben. Lebt immer noch. Hat der Arzt es verbockt? War es in der allmächtigen Hand Gottes? Natürlich ist das auch in Gottes Hand. Und oben hat es ein Bruder mal so nett gesagt, Mensch, wollte Gott das wirklich, dass 5 Schwabenkinder da in den Norden kommen? Unsere Große, der hat es am Anfang auch so schwer gefallen, das anzunehmen. Sagt, ah Mensch, wir wollen nicht wieder zurück ins Süden, das war alles besser. Mittlerweile ist er auch glücklich versöhnt und alles dort oben. Aber Gott wollte das. Wir haben es den Kindern immer wieder gesagt, Gott hat doch nicht nur einen Plan für die Eltern, dass er uns da hochschickt. Er sieht doch alles. Er sieht auch euch. Er hat mit euch einen Weg, auch da oben. Dafür Vertrauen auch werben, diesen gnädigen Gott zu sehen. Was nehmen wir mit? Was willst du dir mitnehmen? Vielleicht das eine, wenn du das kleine Bild siehst und es ist schmerzhaft in deinem Leben, dann mach dir bewusst, das Wort Gottes zeigt uns immer wieder das große Bild, wo wir auch hinter Not und Leid nicht immer verstehen, warum. Aber wir dürfen dahinter den sehen, der die Dinge allmächtig und souverän lenkt und in seiner Hand behält. Und zwei Grundsätze. Erstens, mach dir keine Sorgen über etwas, das Gott in der Hand hält. Und zweitens, Gott hält alles in der Hand. Das dürfen wir glauben. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Bitte den Herrn für dich selber um geöffnete Augen, dass du ihn siehst, wie er ist. Unterstreich dir in der Bibel beim Lesen Verse, die die Größe Gottes zum Ausdruck bringen. Dann hast du immer wieder einen Punkt, an den du zurück kannst. Und wenn du nicht weißt, mit wem sollst du vielleicht über etwas reden oder wer könnte einmal für dich beten, ich bin hier vorne nach dem Gottesdienst. Du kannst gerne kommen. Dann nehmen wir uns Zeit dafür, gemeinsam vor unseren Herrn zu treten, ihm Dinge hinzulegen und zu beten oder vielleicht auch Fragen oder Anliegen einfach auszutauschen und zu besprechen. Der Herr segne dich. Amen.